NDR Info. Nachtclub. Über Pop.
Herzlich willkommen beim Nachtclub über Pop. Am Mikrofon Birgit Reuter und unser Thema heute: Aufhören in der Popkultur. In der Popmusik wird ja gerne das Neue, Innovative, das permanente Sich-Erfinden gefeiert. Aber was passiert, wenn Bands aufhören, wenn sich Musikerinnen von ihrer Kunst verabschieden und wenn Musikclubs schließen? Warum hören Menschen im Pop auf? Welche persönlichen, finanziellen und strukturellen Gründe spielen da eine Rolle? Und was kommt danach? Darüber spreche ich in dieser Ausgabe des Nachtclub über Pop mit der Berliner Rapperin Suki, mit dem Hamburger Musiker Ove und mit der Unternehmensberaterin und popkulturellen Netzwerkerin Terry Krug, die in den Nullerjahren den Musikclub Tanzhalle St. Pauli betrieben hat. Jetzt aber erstmal Musik von Suki, und zwar den Wallflower Boogie.
Sire Sky, Suki. Bra, 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 bra. Was er habe, und euch der Rumgeron. Oho, Pio.
Und wenn ihr nicht tanzen wollt, dann tanzen wir. Ja. Euch zu Ehren, euch zum Pläsier. Und wenn ihr nicht tanzen wollt, dann tanzen wir an eurer Stadt. Aber wenn ihr tanzen wollt, schaffen wir für euch Platz. Yep. Sie ist nicht die Frau mit gereckter Faust, die die Grabbelfinger bricht und in die Fresse haut. Check das aus, sie ist nicht laut. Die perfekte Stille, der perfekte Sound. Weg und raus, sie findet keinen Ausdruck in Parolen und Punches. Sie widmet sich Details, das große Ganze. Sie ist eine Beobachterin, argumentiert lieber mit Logik und Sinn. Den Boden zum Schwingen und tobt es drin. Atmet sie aus, keine harte Amazone, eine zarte Frau. Keine Nabelschau, aber eine Wahnsinnsbrau. Ich höre genau zu, denn sie sagt's genau. Du triffst sie nie in der ersten Reihe, aber wenn sie spricht, dann werd ich leise. Gepflegt, überlegt, sanfte Stärke zeigen. Lass mich für euch das Herz ergreifen.
تی بحثا نمیشه بکس ها رو بر نمیخوره سکتا میپیچه دل پروانه ها رو ولی دوان نه تای ساکه تا اولیسه ی افسان نه شای حرکات موزونه بین دنسه ما چه هرکی تو داره رو هست تو بسته کشم علمله هست چون خیلی خاصه فکر داره فرمولی هم من به بازه دستت گوشی دنیاش دل دالونه جای در نزنی خوراد نمیدن خونه اگه حال کنه مورش توپه توپه بخ میگیره یکم تا که کیف کوکشه ساکت کلاس لول بیسته بیسته باش نرسیده پاشنه یه پیسته ریسکه دنیاشو از تو میبینه بسته نیست که توی اینتروبرت و سوکی خوش نویسه
Sire Sky, Suki, to all the introverts, to
همه بدی اجازه پا میشم برات برا تو میجنگم پا به پات به جات اگه بدی اجازه پا میشم برات برا تو میجنگم پا به پات به جات
Und wenn ihr nicht tanzen wollt, dann tanzen wir euch zu Ehren, euch zum Pläsier Und wenn ihr nicht tanzen wollt, dann tanzen wir an eurer Stadt Tanzen wollt, schaffen wir für euch Platz. Ja, wenn ihr nicht tanzen wollt, dann tanzen wir euch zu Ehren, euch zum Pläsier. Und wenn ihr nicht tanzen wollt, dann tanzen wir an eurer Stadt. Aber wenn ihr tanzen wollt, schaffen wir für euch Platz. Ja.
Suki featuring Sire Sky, ein queerer Rapper aus dem Iran. Ein Song, der all jene feiert, die nicht unbedingt so laut sind, aber dennoch unbedingt etwas zu sagen haben. Und nicht immer nur ganz vorne an der Rampe mitzumischen, nicht immer nur in der ersten Reihe stehen zu wollen. Darum geht es im weitesten Sinne auch in diesem Nachtclub über Pop. Wir reden über Aufhören in der Popkultur, Abschied nehmen von gewissen Teilen der eigenen Laufbahn. Am Mikrofon ist Birgit Reuter und ich spreche mit der Rapperin Suki. Die verabschiedet sich vom Hip-Hop und hat dazu ein eindringliches Statement vorgelegt. Zugeschaltet ist sie uns aus Berlin. Herzlich willkommen, Suki.
Ja, hallöchen.
Hallo. In Hamburg im Studio zu Gast ist der Musiker Ove, der seine eigene Band nach 10 Jahren auf Eis legt. Hallo Ove.
Moin.
Und noch mit dabei in Hamburg Terry Krug, popkulturelle Netzwerkerin, unter anderem für die bundesweite Initiative Musik und für die Clubstiftung in Hamburg. Von 2000 bis 2006 hat sie den Musikclub Tanzhalle St. Pauli betrieben, der geschlossen wurde, aber mental vielleicht weiterlebt. Darüber sprechen wir noch. Hallo Terry.
Hallo Birgit.
Bevor man mit etwas aufhört, muss man ja erstmal angefangen haben. Ich würde euch gerne bitten, einmal kurz im Zeitraffer zu skizzieren, mit welcher ursprünglichen Motivation ihr an den Start gegangen seid und wie sich dann euer Projekt, eure Musik, eure Band, euer Club entwickelt hat und wann sich vielleicht so das erste Mal so ein Gefühl eingeschlichen hat, das funktioniert so nicht, ich will oder kann nicht mehr, ich möchte was Neues machen, ich möchte etwas verändern. Terry, du kannst ja schon so ein bisschen auf das Ganze zurückblicken. Ove und Suki stecken ja noch mittendrin in diesem Abschiedsprozess. Wie war das denn bei dir?
Ja, also angefangen habe ich mit der Tanzhalle St. Pauli aus einem Grund, weil ich hatte vorher eine Event- und Marketingagentur. Ich habe mir gedacht, Studium ist relativ langweilig, ich mache mich mal selbstständig und habe dann bundesweit Veranstaltungen, Markteinführungen gemacht. Und mich hat der Kunde total genervt. Also ich hatte immer wahnsinnig gute Acts auf meinen Veranstaltungen und der Kunde wollte immer noch ein Logo, noch ein Logo, noch ein Logo. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt mache ich einfach diese Partys, ohne dass mir jemand sagt, wie ich die zu gestalten habe. Und habe dann mit einem Kumpel zusammen die Tanzhalle eröffnet, 2000. Also. Und wir haben gedacht, ach, das ist super, da hören wir unsere Musik, da verdienen wir wahnsinnig viel Geld und so, wird richtig gut. War auch eine richtig schöne Zeit, Geld und so hat nicht geklappt, wahnsinnig gute Musiker haben wir gehört, wir haben tolle Leute kennengelernt, war eine spannende Zeit auf jeden Fall.
Und, kannst du so ein bisschen kurz erzählen, Name-Dropping machen, wer da bei euch so am Start war? Weil ich glaube, da waren noch einige Bands, die später richtig durch die Decke gegangen sind.
The National haben bei uns gespielt, dann Wir sind Helden haben bei uns angefangen, Deichkind hat bei uns gespielt, ganz lustig, Revolverheld hießen damals noch Manga, dann irgendwann mal Tsunami, mit Revolverheld hat es dann mit der Umfirmierung hat es dann funktioniert. Ja, unzählige, ich kann sie nicht alle aufzählen, aber auch viele DJs von Ricardo Villalobos über DJ Kotze, Karl Gregg, keine Ahnung. Also richtig, richtig viele, die bei uns gespielt haben. Wir haben ja am Wochenende eher elektronisches Programm gehabt und in der Woche Bands von Weltmusik über Singer-Songwriter, aber auch mal eine Heavy-Metal-Band, also Punk auch. Alles war dabei. Und es hat dann damit geendet, dass unser Mietvertrag ganz profan ausgelaufen ist. Also ist das große Problem aller Gewerbetreibenden, da gibt es keinen Mieterschutz und dann ist das irgendwann mal vorbei, so schneller als man gucken kann, wenn man zu doof ist, so wie wir.
Das werden wir hier im Nachtclub über Pop auf jeden Fall noch weiter vertiefen, welche strukturellen Probleme, Ursachen auch zum Aufhören in der Popkultur beitragen. Ove, du legst deine Band nach 10 Jahren auf Eis. Wenn du jetzt so im Zeitraffer zurückblickst, wie ging's los, wie ging's weiter und warum hörst du auf?
Ich habe nach dem Abitur 2008 angefangen, in Hamburg alleine Musik zu machen, so Singer-Songwriter-mäßig. Und 2010 hat sich dann durch den Popkurs in Hamburg so eine Band um mich herum gegründet. Oder wir haben eine Band gegründet. Wir hießen damals noch Game Over und die Spielfiguren. Und haben dann so über die Jahre halt viel in Hamburg und Deutschland gespielt und die letzten 4 Jahre hießen wir nur noch Ove, aber war eigentlich die gleiche Besetzung, außer dass der Trommler getauscht hat. Ja, wir haben eigentlich immer getourt und veröffentlicht und jetzt stehen wir so ein bisschen an so einem Scheideweg, wo sich nach 10 Jahren neue Ufer aufgetan haben, einfach, also ganz, ganz gesund.
Eine ganz gesunde Entwicklung. Ja, das werden wir uns auch noch weiter anschauen. Suki, wie war das bei dir? Du bist ja auch schon wirklich ausgiebig und ausdauernd am Start mit deinem Hip-Hop.
Ja, also bei mir war es auch so, dass ich so um die Jahrtausendwende, das klingt immer so richtig nach alten Geschichtsbüchern, von Graffiti-Fokus auf Rap-Fokus irgendwie gewechselt habe. Das war so die Zeit, als irgendwie CDs gebrannt wurden und die ersten Produktionssoftwares irgendwie aus dem in so Minimalversionen aus dem Netz geladen werden konnten und so. Und man hat dann in den Kinderzimmern, in den Kleiderschrank eine kleine Booth gebaut und die ersten Sachen aufgenommen und so. Und das war alles sehr DIY. Man träumte natürlich aber von einem großen Vertrag, gab es nicht, war viel zu weit weg alles. Und habe mich dann aber rausbewegt nach ein paar Jahren aus dem Umfeld, weil ich gemerkt habe, dass sozusagen das mit meinem politischen Selbstverständnis alles nicht hinhaut, dass ich mich zur Mittäterin mache in Sachen Sexismus und so weiter. Und habe dann so ab 2008, ich glaube, das war so im Rahmen eines Female-Hip-Hop-Festivals in Berlin, organisiert von Nika Kramer und Martha Cooper, so meine feministische Rap-Initiation gefeiert, wenn man so will. Ja, 2008 war das. Dann kam halt Alben, Tour, jede Menge Bühnen geschrubbt. Sehr DIY, sehr vorrangig eben in linken Zusammenhängen, in selbstorganisierten, autonomen Zusammenhängen, queeren, feministischen Räumen. Und irgendwann hat sich die Musikindustrie interessiert gezeigt und ich durfte so ab 2016 dann irgendwie auch größere Festivals spielen und das wurde aber nicht schöner, es wurde nur schwieriger und es wurde immer mehr Verantwortung und noch mehr Blicke mit noch mehr Erwartungen und aha, was macht die da, wollen wir die nicht, nervt die, können wir da wenigstens unseren Sensationalismus bedienen und ich habe gemerkt, dass Wachstum nach außen und nach oben ist nicht mein Thema eigentlich, wenn ich ehrlich zu mir bin. Genau, und habe jetzt für mich dann also sagen den Mut genommen und vor mir selber erstmal und dann sozusagen nach außen ausgesprochen, dass ich das alles eigentlich überhaupt nicht vertreten kann und dass ich mich da zum Teil eines Spiels mache, wo ich im Prinzip konstant meine Ideale irgendwie nicht in Gänze, aber in Teilen verkaufe und das alles, mich macht es einfach nicht glücklich. Genau, und dann habe ich beschlossen, dass ich sozusagen in der regulären Musikindustrie in der Form nicht mehr mitspielen will, dass ich nicht mehr um Klicks, Views, Likes, Shares, Vorverkäufe, Vorschüsse und so weiter, Festivalslots und so schachern will, sondern habe jetzt umgeschwenkt, schon intuitiv vor anderthalb Jahren mit der Idee, gar nicht als strategischer Plan, sondern wirklich so aus dem Bauchgefühl heraus und habe ja im September letzten Jahres eine Kinderplatte rausgebracht und habe mir damit mehr oder weniger zufällig schon einen Abzweig geschaffen, die Weichen neu gestellt und kann weiter Musik machen, nur eben in einem ganz anderen Rahmen, mit einem ganz anderen Publikum, denselben Themen, aber in einer ganz anderen Artikulation.
Ja, sagt Suki über ihre Entscheidung aufzuhören in der Popkultur, inwiefern die Musikbranche selber so einen Schritt begünstigt beziehungsweise einem das Weitermachen erschwert. Darüber sprechen wir gleich weiter hier beim Nachtclub über Pop. Jetzt gibt's erstmal weiter Musik und zwar Das Glück von Ove.
Ich hab mich festgefahren, ich wohne schon bei dir seit fast 10 Jahren. Ich weiß, was du hast und kannst, aber du bist nicht mehr das, was ich brauch. Ich steh völlig neben mir auf dem Schlauch. Hamburg, wir müssen mal schnacken, ich will schon lange nach Köln, aber krieg's nicht gebacken. Bin im Spinnennetz der Musik kleben geblieben und das hält mich hier. Bin eher Beute geworden als ein jagendes Tier. Bin eher heute in Gedanken woanders als morgen bei dir. Ich muss raus, 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 wie ein wackelnder Milchzahn. Ich muss raus, 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 raus und irgendwo hinfahren. Hamburg, ich zieh mich zurück, ich flieh der Logik und mach mich verrückt. Ich hab mich so viel gefragt und so viel vergessen, doch du hast es gewusst. Das Glück kannst du nicht pflücken, wenn du danach suchst. Und das Glück kann ich nicht hören, wenn du es rufst. Ich muss raus, 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 wie ein wackelnder Milchzahn. Ich muss raus, 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 raus und nirgendwo hinfahren. Ich muss raus, 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 wie ein wackelnder Milchzahn. Ich muss raus, 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 raus. Und irgendwo
der Nachtclub über Pop zum Thema Aufhören in der Popkultur. Birgit Reuter am Mikrofon und soeben haben wir gehört Das Glück von Ove. Da heißt es, bin im Spinnennetz der Musik kleben geblieben und das hält mich hier, bin eher Beute geworden als ein jagendes Tier. Ove ist auch hier zu Gast im Studio, ebenso dabei Terry Krug und Rapperin Suki. Wir sprechen über die persönlichen, finanziellen, strukturellen Gründe, warum Künstlerinnen und Künstler aufhören im Pop, warum Clubbetreiber ihren Laden schließen, eine komplexe Gemengelage. Ove, dieses Zitat, Beute zu sein und nicht mehr so sehr jagendes Tier innerhalb der Musik, da stellt sich mir die Frage, inwiefern sind so die Veränderungen innerhalb der Musikbranche und auch die ganze Atmosphäre im Business ausschlaggebend für so eine Entscheidung, wie du sie jetzt gefällt hast, nach 10 Jahren die Band auf Eis zu legen?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil man ja auch sehr an seiner Musik hängt. Also man hat ja als erstes immer die Leidenschaft, die einen vorantreibt und die blendet auch so viel aus. Man nimmt so viel in Kauf dafür und erst so ein bisschen durch die Jahre sickert so ein Gefühl vielleicht auch durch, dass man reflektiert, weil wir auch eben so subkulturell immer unterwegs waren, dass halt nie so die großen Plattenfirmen angeklopft haben, dass wir nie diesen großen Drang gespürt haben. Aber mit dieser Zeile will ich eigentlich sagen, dass ich so ein bisschen auch in so eine Passivität gefallen bin, dass eine Band, ich habe die immer priorisiert und dadurch alles andere auch irgendwie so immer drumherum gebaut. Und weil ich eben der Meinung war, dass so eine Indie-Band halt wenn man sie mit Leidenschaft betreibt, halt auch wirklich so macht, dass alle wirklich immer am Boot sind, dass man viel probt, dass man über alle Entscheidungen spricht, dass es, ja, halt, dass ich jetzt nicht studieren gehe oder sowas. Und das habe ich halt, die Entscheidung habe ich Anfang 20 dann getroffen und über die Jahre hat sich dann so diese Selbstverständlichkeit für diese Band entwickelt und da habe ich dann irgendwann auch gemerkt, dass es eher so in sowas Passives abgerutscht ist, eher in so eine, man ist irgendwie doch mittendrin in diesem Netz, man kann nicht raus und es fühlt sich zum ersten Mal auch wie so eine Fessel an. Ich sehe jetzt gerade so diese Liebesfessel im Bett, also weil man es auch ein bisschen geil findet, dass man so verhaftet ist in der Musik, aber dadurch, dass ich nicht mehr so aktiv entschieden habe, dass ich gemerkt habe, alles sind nur so Eindrücke, die ich jetzt verarbeite, die im Grunde genommen mir das Gefühl geben, dass ich gar nicht mehr so selber so einen Spielraum habe, dass ich im Spinnennetz halt klebe, dass ich gar nicht selber wie die Spinne rumlaufen kann, die ja genau weiß, wo man längs laufen muss, dass man nicht festbackt. habe ich mich irgendwann wie so eine Beute gefühlt, die so immer mehr quasi verzehrt wird. Und genau, so kam das, dass das auch allen so ging in der Band. Also das war gar nicht so eine Entscheidung, die von mir ausging, sondern wir haben uns mal zu fünf zusammengesetzt und mal in uns reingehört, mal so gehorcht, wie will man das? Also wir haben die letzten Platten bei Tapete veröffentlicht, ein Indie-Label in Hamburg. Und die haben uns auch auf jeden Fall auf eine neue Stufe gebracht, aber es ist ja auch so, dass heutzutage für Plattenfirmen das überhaupt nicht mehr so leicht ist wie früher. Und da muss man sich natürlich auch fragen, inwieweit noch eine Plattenfirma überhaupt sinnvoll ist für einen Künstler, der sich eigentlich heutzutage selbst vermarkten kann und wenn man ein bisschen Kohle in die Hand nimmt, sich auch eigentlich ganz gut selber aufstellen kann. Und da haben die Plattenfirmen natürlich auch ein größeres Problem, so ein bisschen ihre Daseinsberechtigung zu erklären. Und genau, das ist jetzt so der Stand von vor einem Jahr oder so. Also als das Lied rauskam, ungefähr ein Jahr ist das jetzt her, ja.
Also ich finde diesen Aspekt des Spielraums auch sehr interessant, Freiräume zu haben für die eigenen Leidenschaften, vielleicht auch für neue Lebenswege, die jetzt jenseits der Musik gar nicht so realisiert werden konnten. Suki, du hast dich mit deinem Statement, mit deinem Abschiedsstatement vom Hip-Hop ja auch im Endeffekt mit deinen eigenen Freiräumen, mit deinen eigenen Träumen nochmal beschäftigt, hatte ich den Eindruck. Also, weil du geschrieben hast im Kontext der Kulturindustrie, du hattest es anfangs schon erwähnt, also im Geschäft um Aufmerksamkeit, Likes, Festivalslots, Ticketverkäufe, Chartsplatzierungen, da vermischt sich so der eigene gute Wille mit der eigenen Kapitalisierbarkeit und so Erwartungshaltung und auch so ein Verwertungsdruck, da wird natürlich dann der eigene Spielraum, auch die Kreativität, stelle ich mir vor, immer weiter eingeschränkt letztlich, oder?
Naja, es gibt, also ich weiß nicht, wie das in anderen Genres so läuft, aber es gibt zumindest im Deutschrap und irgendwie zählte ich ja dann doch dazu, trotz irgendwie politischem Nischendasein und sozusagen exotischem Status und ähnlichem, ja doch dazu, ist es eben so, dass es so zwei Jahreszyklen gibt. Von Albumkonzept schreiben, recorden, ausproduzieren, Mix, Master, Veröffentlichung, Promo, Tour, Festivalsommer oder erst Festivalsommer und dann Tour, je nach Saison. Und von vorne. Und von vorne. Ja. Und ich kriege es auch bei so vielen Leuten um mich herum mit, wie die kämpfen um ihre Ideen. Und letzten Endes ist die Platte zwar nicht egal, na klar soll die immer besser klingen, die soll sich sozusagen, man will so früh irgendwie bestimmte Hörgewohnheiten bedienen. Leute, die vor 5 Jahren Autotune gemacht haben, waren irgendwie clever, weil das noch edgy war. Jetzt ist man nur noch genervt von dem Gejammer und Geleier und dann diskutiert man gar nicht mehr die Inhalte, sondern irgendwie, machen wir es noch Autotune, ja oder nein? Ist Trap jetzt durch? Kommt Grime zurück? Was ist so? Ne? Also sozusagen, was die Fragen von, also auch das Songlängen, also du kannst halt keinen Song mit 4 Minuten machen, das wird niemals im Radio stattfinden. Die 3,30 oder 3,27 perfekte Radiolänge ist auch durch. Die Streamingdienste wollen halt, machen halt 2 Minuten 20 jetzt. Es gibt keine 3-strophigen Songs mehr. Ja, also ich war nie die große Verfechterin von formalen Notwendigkeiten. Ich war immer eine, der Content viel wichtiger war, aber auch das jetzt zu sehen, wie sich das so umformt, also ist schon total schräg. Und dann aber eigentlich mit einem großen Ideal und einem großen Idealismus und einer großen, ja, letztlich auch utopischen Idee von, wie könnte es gehen, weil einfach nur die Hände in den Schoß legen, kommt auch nicht in Frage. Irgendwie so gegen die Wand zu laufen, ist schon arg. Also und dann auch so dankbar sein zu müssen, wenn man dann irgendwo mitspielen darf, dann nicht mehr das Maul aufmachen zu dürfen. Also ich hatte dann irgendwie Situationen im Festivalsommer, wo ich also auf großen Festivals gespielt habe, mit 2 Bühnen, 3 Tagen, 40 Acts. Ich war die einzige Frau. So, und hatte den beschissensten Slot. Ich hatte den Opener-Slot auf der kleineren Bühne am ersten Tag. So. Also es war halt, alles war dumm. Ja. Und dann bist du aber natürlich trotzdem froh, irgendwie dabei sein zu dürfen. Man hat dich halt irgendwie eingekauft, weil du bist halt, ja, dann ja, wir brauchen keine 5 anderen, die nerven. Wir haben schon Suki, die nervt für 5 so ungefähr. Ja, also so mit ihrem Gequatsche rund um Repräsentation und Sichtbarkeit und Teilhabe und so, und dann sich auch irgendwie in diesem Loop so festgesetzt zu sehen und dann irgendwie diese Feigenblattfunktion, irgendwie in Feigenblattfunktion eingepfercht zu werden. Das ist tatsächlich, also diese Idee von, dass hier geht es wirklich um Kunst, ja, also ich habe mich auch nie mit dem Kunstbegriff anfreunden können, weil die Umgebung das überhaupt nicht hergegeben hat. Ich habe nie das als Kunst verstanden, was ich gemacht habe, weil Kunst für mich wirklich mit einer Losgelöstheit von allen, von Zeitraum und Geld irgendwie zu tun hat, in meiner vielleicht auch naiven Vorstellung, aber das hat, also an dem Punkt bin ich nie gekommen, so, ne? Es ging irgendwie darum, irgendwann mitspielen zu dürfen. Und gerade im Hip-Hop sind ja auch irgendwie die Begriffe, oder im Deutschrap sind die Begriffe ja auch sehr, sehr, also die sind ja sehr demaskierend, ne? Man will immer das Game übernehmen. Das ist das eine. Ein Konzert spielen, das ist nicht ein Konzert spielen, sondern das ist abliefern. Ja. Und sozusagen ein erfolgreicher Gig ist ein Abriss oder eine Rasur, je nachdem. Und ich will weder rasieren, noch will ich irgendwas abreißen, noch will ich irgendwas abliefern. Ich bin keine Dienstleisterin. Ich habe keinen Lieferservice. So, was soll das? Ich will ein schönes Konzert haben. Du postest kein Foto von einem Festival-Gig, wo die Leute stehen und gucken. Die müssen alle völlig eskalativ die Arme in die Lüfte reißen und alles ist, also man kennt das ja auch von Bands, die sich dann sozusagen nochmal so an den Bühnenrand hocken mit dem Rücken zum Publikum und dann nochmal ein Selfie machen und dann so jetzt alle nochmal Arme nach oben und das war der krasseste Gig eures Lebens, so ein Yeah! Oder denkst du, ey, vor 10 Minuten war das überhaupt nicht der Fall. Also es geht gar nicht um den Gig als solchen, sondern um das, was sozusagen im Nachgang noch kapitalisierbar ist über eine Social-Media-Repräsentation oder so. Also ich finde es selber schade, in so eine Meckerposition wieder zu geraten, aber letztlich geht es mir um, ganz ehrlich, um meine psychische Gesundheit. Ich habe mich da in was reinmanövriert, was ich nie wirklich genossen habe.
Also im Endeffekt verabschiedest du dich, um eben dieses Game nicht mehr zu bedienen, aber um auch nicht immer so als die eine feministische Hip-Hopperin aufs Tablett gestellt zu werden. Terry, du hast ja unter anderem nach der Schließung deines Musikclubs Tanzhalle angefangen, dich zu engagieren in der Clubstiftung und auch bei der Initiative Musik, die ja Musikerinnen und Musiker unterstützen. Reflektiert ihr da dieses ganze Veröffentlichungsspiel, diese Zyklen, in denen im Endeffekt die Künstlerinnen und Künstler auch ja so ein bisschen gefangen sind, wo vielleicht die Kunst nicht so ganz fließen kann, weil ja es immer weitere Aufmerksamkeiten und Verwertungslogiken zu bedienen gibt? Also inwiefern versucht ihr da ja, die Kreativität vielleicht auch in freiere Bahnen wieder zu lenken?
Also ich habe mich schon während meiner Zeit als Besitzerin der Tanzhalle engagiert. Wir haben damals das Clubkombinat gegründet. Ich glaube, das ist vielmehr die Mutter meines Netzwerkertums. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich keine Ahnung hatte, wie geht so ein Club eigentlich. Und ich von anderen Leuten wissen wollte, wie machst du denn das? Das machen ja Frauen mehr als Männer, glücklicherweise. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen. Und die Initiative Musik, ich finde das toll, dass du mich immer mit denen in Verbindung bringst. Ich sitze aber nur in der Jury. Und in dieser Jury bin ich dafür verantwortlich, jedes Jahr oder zumindest für 3 Jahre die Spielstätten zu finden, die das beste Programm darbieten. Die Initiative Musik kümmert sich sicherlich auch viel um Musiker, aber mein Steckenpferd sind die Clubs. Und das ist das, aber da geht es natürlich auch darum, um wirtschaftliche Zwänge. Na, es gibt leider nicht mehr Clubs, die ohne wirtschaftliche Zwänge Experimente durchführen können. Und ich glaube, das ist dann ähnlich wie das, was Suki gerade erzählt hat. Bei mir war es damals so, ich konnte mir es leisten, durchaus mal an einem Abend eine Band auftreten zu lassen, wo ich wusste, da kommen vielleicht nur 5 oder 6 Leute, aber ich finde die einfach so genial und ich will unbedingt, dass die bei mir spielt. Das ist heute bei den Mieten, die du zahlen musst, eigentlich überhaupt gar nicht mehr möglich. Und das ist das Problem, was letztendlich dann beide betrifft. Ja? Und ich glaube, wir müssen dringend Orte schaffen, die nicht von wirtschaftlichen Zwängen bedroht sind oder die nicht von diesen abhängig sind, damit es wieder diesen Raum für Experimente gibt. Und dann kann man nämlich auch den Recording-Leuten sagen, so leckt uns mal am Arsch, wir machen das jetzt so, wie wir es wollen und wir lassen endlich Leute bei uns spielen, die wir aufbauen wollen wieder. Und das machen die Clubs aber nicht mehr. Also ich glaube, die versuchen es immer noch, aber es wird immer, immer schwieriger. Frag mal eine Band. Also ich habe gerade Leute, die aus der Schweiz in Hamburg spielen wollen. Ich habe irgendwie 6 Clubs gefragt, die sagen alle, ich kenne doch keine Sau. Also, und das war früher anders. Da hat man die durchaus mal spielen lassen. Und das ist das, also mit dem, wie ich mich mehr auseinandersetze. Aber ich glaube, die Probleme liegen überall.
Aber es ist ja im Endeffekt auch, wenn du sagst, die Clubs haben oft nicht mehr die Mittel, Künstler aufzubauen, unbekannte Künstlerinnen und Künstler auftreten zu lassen. Uwe sagte, die Plattenfirmen haben es immer schwieriger. Dann ist natürlich die
also
Frage.
Also die auch, die Künstler, die, ja, die Hallen, also alle eigentlich.
Dann ist eigentlich die Frage, wer macht's dann? Muss dann der Musiker, die Musikerin, die eierlegende Wollmilchsau sein und sich um das alles auch noch kümmern, oder wo geht da die Reise hin?
Ich glaube, dass wir anfangen müssen, im Ökosystem zu denken. Ich glaube, wir denken immer nur in unseren eigenen Branchen. Also es gibt die große Branche Musikwirtschaft, oder wo Kunst eine Rolle spielt, aber auch Wirtschaft eine Rolle spielt, intrinsische Motivation eine Rolle spielt. Ja? Also du machst das aus deinem Herzen heraus, weil das eben deine Leidenschaft ist, die Leidenschaft. Ja? Mhm. Aber du bist eben der Künstler, und wie oft setzt du dich mit einem Clubbesitzer zusammen und überlegst dir, wie können wir das denn zusammen machen, und wie oft setzt man sich mit dem Label zusammen, oder wen gibt es noch, wie viel, es gibt genügend Leute, die in diesem Ökosystem drin sind und die damit Geld verdienen. Ich denke immer nur an die Ticketing-Leute, da ist so viel Geld dort, und das machen wir ja schon in Hamburg. Wir haben unser eigenes Ticketing, und wir versuchen darüber Geld zu generieren, um Clubs zu unterstützen, und ich arbeite daran, dass wir da noch mehr Geld rauskriegen, um wirklich Räume zu schaffen, wo wir nicht mehr wirtschaftlich von wirtschaftlichen Zwängen umgeben sind. Und ich glaube, das geht nur, wenn wir zusammenhalten, dass wir eben nicht die Clubs nur sich miteinander unterhalten, sondern wirklich wir große Netzwerke schaffen, wo wir Verständnis füreinander bekommen. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, den anderen zu verstehen. Ja,
so. Also Solidarität als ein Mittel, um gegen das Aufhören anzugehen und das Weitermachen zu beflügeln. Wir hier im Nachtclub über Pop sprechen gleich weiter über Abschied in der Popkultur und die Gründe dazu. Jetzt gibt's aber erstmal Musik. Suki mit Hüpfburg.
Ich bin ein Kind, umsorgt von Eltern, die die Welt verstanden haben. Sie lehren mich, das Böse ist andersartig. Man muss das Gute verteidigen, damit es siegen kann. Vati sagt, wir sind rein und leben für den Widerstand. Die Bilder an den Wänden zeigen starke Männer, die für diese Wahrheit kämpften. Wenn ich brav und mutig bin, werd ich doch einer dieser Helden. Mutti backt Gemüsetorte, meine Schwester darf ihr helfen. Wenn Opa zu Besuch ist, lesen wir aus dem Giftpilz. Opa kennt von früher spannende Geschichten. Ich kann viel von ihm lernen, ich will so sein wie er. Opa sagt, dass die große Zeit eines Tages wiederkehrt. Abends liege ich im Bett und überlege, wie ich Yüksel sag, dass ich nicht mehr neben ihm sitzen mag. Morgen ist der 20. April, wir gehen auf ein Fest. Ich freu mich auf die Hüpfung, weil sie mich Yüksel vergessen lässt. Und in der Nacht hab ich von Yüksel geträumt. In meinem Traum war ich türkisch, eher deutsch. Und als er sagte, er würde mich nicht mögen, war ich ziemlich enttäuscht. Und in der Nacht hab ich von Yüksel geträumt. In meinem Traum war ich türkisch, eher deutsch. Er war auf der Hüpfburg, aber ganz allein. Irgendwie tat er mir leid. Auf dem Fest sind viele andere Kinder. Odin schämt sich für seinen Bruder, denn der ist behindert. Wir Jungen spielen Soldaten und die Mädchen flechten Zöpfe. Wir Jungen tragen Hosen und die Mädchen tragen Röcke. Es gibt laute Musik und die Männer trinken Bier. Ich hab ein bisschen Angst vor ihnen. Manche klingen, als wären sie wütend. Einer erzählte, hätte jemanden verprügelt. Ich muss an Yüksel denken, denn wir hatten viel Spaß. Aber er kann nicht mein Freund sein, das hat Vati gesagt. Er hat immer recht, muss mich an seine Regeln halten. Er darf auf dem Fest eine Rede halten. Mutti stimmt ihm zu, sie sagt, das Boot ist voll und dass Yüksels Familie hier nicht wohnen soll. Ich tobe auf der Hüpfburg, bis ich keine Kraft mehr hab. Mein Onkel sagt zu mir immer, kleiner Kamerad. Und in der Nacht hab ich von Yüksel geträumt. In meinem Traum war ich türkisch, eher deutsch. Und als er sagte, er würde mich nicht mögen, war ich ziemlich enttäuscht. Und in der Nacht hab ich von Yüksel geträumt. In meinem Traum war ich türkisch, eher deutsch. Er war auf der Hüpfburg, aber ganz allein. Irgendwie tat er mir leid. Und in der Nacht hab ich von Yüksel geträumt. In meinem Traum war ich türkisch, eher deutsch. Und als er sagte, er würde mich nicht mögen, war ich ziemlich enttäuscht. Und in der Nacht hab ich von Yüksel geträumt. In meinem Traum war ich türkisch, eher deutsch. Er war auf der Hüpfburg, aber ganz allein. Irgendwie tat er mir leid.
Und in der Nacht hab ich von Yüksel geträumt.
Suki Suki mit Hüpfburg hier beim Nachtclub über Pop mit Birgit Reuter am Mikrofon. Auf dem Album Mortem und Make-up ist dieser Song erschienen, 2017 beim Label Bubak. Hier beim Nachtclub über Pop sprechen wir über Aufhören in der Popkultur. Suki, der soeben gehörte Song Hüpfburg ist eines von zahlreichen Liedern und Statements zum tief verwurzelten Rassismus in der Gesellschaft. Und du hast dich ja im Laufe deiner Karriere immer sehr engagiert gegen Diskriminierung, zum Beispiel im Mainstream-Rap. Hast aber jetzt auch in deinem Statement zum Abschied vom Hip-Hop gesagt, dass das Ganze einfach für dein Seelenheil nicht besonders gut ist. Wann war für dich der Punkt erlangt, wo du gesagt hast, das ist mir jetzt wirklich zu viel, also ich muss vor allem auch auf meinen Körper, auf meine Gesundheit achten?
Tja, das, also ich glaube, ich wusste das schon sehr, sehr lange. Also ich mache das ja seit über 10 Jahren, von einem Soli-Konzert zum nächsten, auf der Demo gespielt, da dazu mich verhalten, hier ein Statement, da unterstützen, so, und das ist alles super wichtig und ich würde mir wünschen, dass alle Personen, die sozusagen von, durch und in Öffentlichkeit leben, sich politisch irgendwie verhalten, einfach als, ja, als so ein Ding von, man gibt was zurück, die Öffentlichkeit trägt einen und also ist man auch sozusagen als besonders gut hörbare Stimme in einer Gesellschaft dazu, ich will nicht sagen verpflichtet, aber es wäre, ich weiß nicht, ob man damit Anstand oder Ethik oder wie auch immer argumentiert, aber mir war das immer wichtig, mich zu den Dingen zu verhalten. Das hat aber manchmal zur Folge, dass wenn du es dann mal nicht tust, ist es scheiße, ja, dann ist sowieso. Du hast aber da und da auch, warum machst du jetzt bei uns nicht? Du hast doch die Reichweite, also sagen, dass mein eigenes Argument wurde auch an bestimmten Punkten gegen mich verwendet. Und dann hockst du da drin und kannst keine Auszeit nehmen. Ich war ewig nicht im Urlaub, ich habe immer alles sozusagen, also mein gesamter Jahreskalender richtete sich entlang von politischen Ereignissen und meiner musikalischen Beteiligung auch darum. Neben dem Umstand, dass ich irgendwie in diesen 2 Jahreszyklen veröffentlichen wollte, musste. Und das für einen selbst festzustellen, dass man sich, also es geht nicht darum, dass ich mich nicht committen will und nicht sagen will, mir ist das wichtig und ich bin da dran, ihr könnt mit mir rechnen, ich bin dabei. Aber wenn das sozusagen in so eine Form von Verpflichtung übergeht, wo man nur noch im Funktionieren stattfindet, ist es auch nicht gesund. So. Und bei mir kommt halt irgendwie nochmal so eine Form dazu, die auch irgendwie sehr stark natürlich stigmatisiert ist. Also dass irgendwie psychische Gesundheit bei mir ein großes Thema ist, dass ich seit meiner Kindheit immer wieder in depressiven Episoden feststecke und auch ins Krankenhaus muss deswegen und da dann Zeit verbringe und sozusagen Fragen von Zweifel, Selbstzweifel, Leistungsansprüchen, bin ich gut genug für diese Welt, ist es nicht alles eh obsolet und so, das sind natürlich Dinge, die sich da sehr, sehr ungünstig gegenseitig bedingen. Und da musste ich einfach sehr stark aufpassen, dass sozusagen die Selbstansprüche und die Ansprüche von außen, also einerseits eben von der Musikindustrie und der Frage von, generierst du Kohle oder nicht, kann man sich meine Person leisten oder nicht sozusagen, ja, darf ich mitmachen, liefere ich genügend ab, dann quasi den eigenen politischen Ansprüchen und denen der Szene oder der Bewegung oder so gerecht zu werden, ist einfach ein, hat sich so ein Drucknetzwerk an verschiedenen Stellen einfach so, ja, dass da einfach die verwoben, dass die Flexibilität für mich selber gar nicht mehr, oder dass da keine Flexibilität, nicht im neoliberalen Sinne, sondern gerade nicht, sondern ja, ich kann heute mitmachen und nein, ich kann heute nicht mitmachen, irgendwie für mich sich gar nicht mehr möglich anfühlte. Und das, ja, also ne, wenn du selbst hohe Ansprüche an dich hast, haben es die anderen eben auch und das schraubt sich dann hoch. Und irgendwann gerätst du dann in so eine, ja, gibt es dann so Momente, wo so schockstarren Gefühle sich irgendwie einstellen und du denkst, okay, ich weiß gar nichts mehr. Wenn ich dann anfange, mich sozusagen vor diesem Hintergrund medikamentös aufzustellen, das kann es nicht sein. Ja.
Und bist du aus diesem Druck, bist du da ja aus eigener Kraft herausgetreten oder hat dann auch das Umfeld irgendwann gesagt, jetzt reicht's, pass mal ein bisschen auf dich auf?
Also ehrlich gesprochen war ich war es dies Jahr das erste Mal, dass ich aus eigener Kraft gesagt habe, Leute, ihr müsst einen Break, ich kann gerade nicht mehr. Die letzten Jahre davor war es immer mein Umfeld, die gesagt haben, wir machen es nicht mehr mit. So. Und es war halt jedes Jahr, also war auch völlig witzlos. Ich bin halt, unterm Strich bin ich jedes Jahr im Spätsommer, Frühherbst nach der Festivalsaison in der Klinik gelandet, weil ich einfach so im Arsch war, dass ich irgendwann sozusagen, also dass ich noch auf der Bühne funktioniert habe. Man sieht das von außen ja auch vielfach gar nicht. Also ich gehöre selber nicht zu den Depressiven, die mit fettigen Haaren im Bett liegen und irgendwie nicht mehr sprechen. Ganz im Gegenteil, ich zwinge mich dann sozusagen in so eine Funktionalität, die aber halt so innere Abspaltung natürlich bedeutet. So.
Ja, sagt die Rapperin Suki, wir hier beim Nachtclub über Pop sprechen, über Aufhören, über Schritte raus aus der eigenen musikalischen Laufbahn, über Veränderungen. Ebenfalls hier im Studio zu Gast in Hamburg, der Musiker Uwe. Uwe, kennst du solche Erschöpfungszustände auch? Und die Frage ist natürlich auch, was macht das mit dem kreativen Prozess?
Ich kenne es auch, allerdings nicht in so starker Form. Also ich muss schon sagen, dass ich ja auch ein weißer europäischer Mann bin, der es, glaube ich, deutlich leichter auch hat. Auch wenn, der Leidensdruck war eigentlich nicht so hoch, aber das Interesse, was Neues zu beginnen, ist eigentlich stärker gewesen. Also von daher, ich fühle mich gesund und gut, aber mich langweilt so ein bisschen, dass es nicht irgendwie so diese Rampe nach oben irgendwie hat. So, es fühlt sich eher so an, als wäre man seit Jahren so auf einem Level, dabei wachsen aber die Ansprüche irgendwie mehr, man hat keinen Bock mehr, mit einer Isomatte auf Tour zu fahren und unter irgendwelchen WG-Tischen zu pennen. So, und genau.
Terry, wie war das bei dir, als du die Tanzhalle St. Pauli, den Musikclub, betrieben hast? Da waren die Tage wahrscheinlich auch sehr lang. Oder hattest du das Team so gut aufgestellt, dass das im Endeffekt ging?
Nee, also das kann man sich vor allen Dingen mal nicht leisten, wenn man einen Club betreibt in der Größe, in der ich den betrieben habe, nämlich mit einer, also Venue-Größe 180 Personen. Und vor allen Dingen habe ich während meiner Clubzeit zwei Kinder zur Welt gebracht. Also das ist als Frau einen Club zu betreiben im gebärfähigen Alter, würde ich mal sagen, kannst du eigentlich vergessen. Deswegen gibt es vielleicht auch so wenig Frauen, die in Deutschland Clubs betreiben. Mhm. Wenn der Applaus-Spielstättenpreis vergeben wird, stehen da immer zu 90% alte weiße Herren auf der Bühne. Ich habe eine wahnsinnige Unterstützung gehabt von meinem Lebensgefährten, der glücklicherweise damals 2 Jahre Erziehungszeit genommen hat und mich unterstützt hat, und ohne den hätte ich das auch nicht geschafft. Und ich bin dann eben auch manchmal morgens um 7 mit Kinderwagen in den Club gekommen und habe geguckt, ob alles gut ist. Und ich habe tolle Bands gehabt, die wirklich meine Kinder auf dem Arm gehabt haben, die konnten mit 2 schon headbangen und so. Und die erinnern sich auch bis heute daran. Ne? Da gab es so eine Erdnussmaschine, die finden sie bis heute, wollen sie also unbedingt auch zu Hause. Aber ich fand es toll mit Kindern und ich glaube, die haben was ganz Großes mitgenommen. So, aber natürlich war ich danach alle. Also als ich die Tour abgeschlossen habe, 2006 am 30. Juni, habe ich mir gedacht, puh, gut, dass das vorbei ist. Ne? Also das war schon ganz gut.
Wir hören jetzt auch einen Song, bevor wir dann noch weiter sprechen, den du mitgebracht hast, den du auch ganz stark mit der Tanzhalle St. Pauli verbindest. Jürgen Pape, So weit wie noch nie. Was hat es mit diesem Stück auf sich, Terry?
Naja, das Stück lief oft am Ende, am Freitag oder Samstagmorgen, wenn es dann vorbei war. Und es ist einfach ein schöner Song, der so alle versöhnt mit der Nacht und sagt, so, jetzt dürft ihr nach Hause gehen. Das ist ja auch ganz schön, wenn man sich so manchmal denkt, so, jetzt ist aber auch mal Schluss. Ne? So. Und das war immer dieser Song und deswegen habe ich ihn mitgebracht, weil du hast mich gefragt, gibt es einen Song für den Abschied der Tanzhalle? Und ich finde, also ich habe nie wirklich Abschied genommen. Wir haben jahrelang weitergefeiert und die Tanzhalle war nicht nur ein Ort, sondern die war auch ein Gefühl und es war eine Community und die gibt es, glaube ich, bis heute noch. Also es gibt genügend Leute, die bis heute sagen, ich bin Tanzhalle und das werde ich mein Leben lang bleiben. So.
In diesem Sinne, im Geiste der Tanzhalle St. Pauli, hören wir jetzt Jürgen Pape.
Thank you.
Jürgen Pape, so weit wie noch nie, hier beim Nachtclub Überpop. Wir sprechen über Abschiede in der Popkultur. Und auch diese Sendung neigt sich dem Ende zu. Zu Gast Rapperin Suki, die ehemalige Clubbetreiberin Terry Krug und Musiker Owe. Der legt am 27. Februar im Knust seine Band auf Eis. Suki geht auf Abschiedstour vom erwachsenen Hip-Hop und zwar in Köln, München, Berlin und auch in Hamburg am 6.3. im Übel und Gefährlich. An euch die Frage, wie wichtig ist es, Abschiede mit so einem großen Bang zu feiern? Also das nochmal zu zelebrieren. Terry, du hast das ja schon hinter dir, die anderen beiden haben es noch vor sich. Wie war das bei euch, euer großer Abschied?
Also erstmal Abschied feiern ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Also nochmal alle zusammenzuholen, sich in den Arm zu legen, vielleicht auch mal eine Träne zu vergießen. Ich glaube, das ist wichtig. Wir haben ganz groß gefeiert. Wir hatten das große Glück, dass es ein leeres Kaufhaus in Hamburg gab. Und wir haben dort 2 Tage lang gefeiert mit, ich glaube, über 25 Acts. Das hatte auch noch einen anderen Sinn. Wir brauchten nämlich 30.000 Euro Schulden, die wir, also Geld, weil wir so viel Schulden hatten. Und die Bands haben gesagt, dass da unterstützen wir euch. Und ich habe mit denen vereinbart, es gibt eine Wunschgage und eine Gage, die wir zahlen, wenn dann alles wirklich, wenn es darüber hinausgeht. Und das waren wahnsinnig erfolgreiche 2 Tage. Und wir haben das ganze Geld zusammengebekommen. Und alle Künstler haben gesagt, sie wollen nur ihre Wunschgage, weil es so schön war. Und so war das ein wirklich wahnsinnig schöner Abschied, den ich nie vergessen werde. Und und danach haben wir trotzdem noch jedes Jahr gefeiert, 10 Jahre lang. Und dann zum Schluss, 2016, hatten wir auch nochmal ein Wahnsinnsglück, weil wir konnten nochmal in unsere Räumlichkeit zurück, die abgerissen werden sollte. Und ich hatte den Kontakt zu dem neuen Besitzer aufgenommen und er hat gesagt, geht dort rein, feiert dort. Und dann haben wir dieses Ding nochmal auseinandergenommen und danach war für mich klar, jetzt will ich auch nicht mehr. So, und das war aber wirklich toll. So, deswegen feiert Abschied, ihr beiden.
Also ein sehr, sehr langer Abschied. Ja. Klingt super. Suki, mit welchen Gefühlen gehst du in deine Abschiedstour rein im März?
Naja, also ich habe, die Venues sind ziemlich groß, deswegen sind die Tickets zu teuer. Das habe ich gleich wieder ein schlechtes Gewissen. Ja, das ist so mein erstes Problem. Dass natürlich ab einer bestimmten Größe die Veranstalter sagen, hier unter dem und jedem Eintrittspreis können wir die Lichter nicht anschmeißen, weil wir sonst unser Barpersonal nicht bezahlt bekommen und so weiter. Das ist dann sozusagen gleich wieder meine Macke vorne dran, dass ich dann irgendwie denke, okay, jetzt muss es besonders krass sein, weil die Leute haben über 20 Euro bezahlt, das kann doch nicht wahr sein und so. Das macht mir dann direkt wieder Druck. Aber ich sehe es vor allen Dingen auch als Transformation so, ne? Also ich habe ja auch Lust dann ich werde da auch auf den Konzerten Songs aus dem Kinderalbum vorstellen und spielen. Und ich weiß ja, dass ich jetzt nicht irgendwie völlig umsattle und jetzt Physiotherapeutin werde oder so. Ich bleibe ja weiter irgendwie musikalisch aktiv, nur halt eben in einer anderen Form. Und insofern ist es gar nicht so ein Aufhören, sondern einfach eine sehr, sehr markante Veränderung. Und vor allen Dingen, was dazu kommt, ist, dass ich irgendwie auch in den letzten Jahren mit anderen dafür gesorgt habe, dass sich da überhaupt eine Szene entwickelt hat. Also sowas wie queer-feministische Rapmusik gibt es im deutschsprachigen Raum. Das ist ein Ding, das hat es vor 10 Jahren nicht gegeben. Und es werden ganz viele Leute dabei sein, die mich über die Jahre begleitet haben und auch Leute, die ich auch erst seit kurzem kenne, aber die eben sich in diesem Genre irgendwie auch betätigen. Und das finde ich schön, sozusagen ein bisschen so Staffelstabübergabenmäßig stelle ich mir das vor. Auf das dann die Leute, die dann auf der Tour sind, auf die Tour besagter Newcomer sozusagen dann gehen werden. Also deswegen geht es vor allen Dingen auch mal wieder um die Sache tatsächlich. Und das finde ich einen schönen Gedanken, das dezentralisiert mich. Die Musikindustrie arbeitet vor allen Dingen auch mit Egos und dem Wachstum von Egos. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr gesund, wenn ich dann schön mal mich zur Seite stelle und dann sind die Nächsten dran. So, ich glaube, das kann niemandem schaden.
Also im Endeffekt wird da das Fenster letztlich ganz, ganz weit aufgemacht durch so einen Abschied. Owe, wie ist das bei dir? 27. Februar Knust, überwiegt da die Wehmut oder die Vorfreude?
Vorfreude und Aufregung auf jeden Fall. Also ich freue mich tierisch auf den Abend, weil der ist komplett druckbefreit. Auch wenn ich in den letzten 10 Jahren auch nicht so einen krassen Druck gespürt habe. Aber da dass da kommen unsere besten Freunde, der Vorverkauf läuft gut und das wird ein besonderer Abend für uns. Wir kamen alte Nummern raus, auch nochmal eine neue, glaube ich, und der steht unter einem guten Stern einfach so. Und ich finde es wichtig, einen Bums zu feiern, damit alle auch klar wissen, so jetzt ist der erstmal weg vom Radar und ich bin nicht in so einer Haltungsschwierigkeit, mich rechtfertigen zu müssen, wo ich jetzt so lange war oder so und kann mich jetzt auch voll auf mein Kinderprojekt, ich werde übrigens auch Kindermucke machen.
Nee, wirklich ja, mal?
Ja, lass mal was Ach, zusammen was. Machen. So.
Ja, voll gerne, das ist ja der Hammer.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr gesunder Weg und Ja, freue mich drauf.
Also Abschiede werden gefeiert und neue Koalitionen geschmiedet hier beim Nachtclub über Pop. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, bei Uwe, Terry Krug und Suki. Ganz, ganz toll, dass ihr bei dem Gespräch dabei wart. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Danke, danke.
Und zum Abschluss hören wir noch einen Song von Uwe. Da geht es im Endeffekt auch darum, wie wir leben wollen, in welche Zusammenhänge wir uns begeben möchten. Captain Fantastic 2.02 und Birgit Reuter am Mikrofon sagt Tschüss.
Ich hab mit meiner Frau 5 Kinder in die Welt gesetzt. Sehr günstig wohnen wir im Wald, denn wir haben uns mit dem Geld verschätzt. Wir bringen den Kindern bei, wie man liest und wie man sich ernährt. Und diskutieren über das Töten von Tieren, was ist richtig und wie viel ist es wert. Denn in der Stadt gibt es Shops, gibt es Läden, die dir geben, was du nicht brauchst. Alle sind satt, es gibt auf alles Rabatt, was du kaufst. Wir rennen und wir tollen, bis jeder seine Grenzen kennt. Am Feuer singen wir with a little help from my friends. Ich bin 60 im Herbst und der Wald ist licht wie mein Haar. Unsere Kinder sind wieder in der Stadt und kommen höchstens einmal im Jahr. Wir brauchen kein florierendes Geschäft, sondern etwas, das blüht. Mit Tollkirschen und Engelstrompeten singen uns Affen ein Lied. Über die Stadt, mit den Shops, mit den Läden, die dir geben, was du nicht brauchst. Alle sind satt, es gibt auf alles Rabatt, was du kaufst. Wir rennen und wir tollen, bis jeder seine Grenzen kennt. Am Feuer singen wir with a little help from my friends. Wir rennen und wir tollen und geben unser letztes Hemd. Am Feuer singen wir